Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Hin und wieder werde ich gefragt, woher ich denn immer noch all diese Gesprächspartner bekomme. Naja, dazu will ich mal ein paar kurze Worte sagen. Ich habe mir in Prashanti so eine Art Routine zugelegt. Um 8 Uhr gehe ich zum Rudram in die Kulwandhalle und dann danach folgt ja bis 9.30 Uhr das Bhajan-Singen. Was viele Devotis noch gar nicht wissen, während des Rudrams am Morgen und auch am Abend, also von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr, ist es erlaubt, kurz den Tempel zu betreten, um sich dort zu verneigen. Am Morgen gibt es dann zusätzlich von einer Sevadal mit einem Teelöffelchen etwas Flüssigkeit von der Lingapuche am Morgen. Eine Milch-Kardamom-Mischung. Es ist wahnsinnig lecker. Nach dem Bhajans gehe ich dann in die Western-Kantine zu einem Obstsalat und danach, und jetzt beginnt die Suche nach neuen Gesprächspartnern, zum Kaffeestand nahe Radio Sai. Dort trinke ich ein Indian Coffee mit very, very, very less sugar. Dann spitze ich meine Öhrchen, ob ich dann mir noch unbekannte Devotees finde, die Deutsch sprechen, die ich dann fragen kann. Mir wird nachgesagt, wenn einer nicht bei 3 auf dem Baum ist, dann hat er schlechte Karten. In diesem Fall, das war im Februar 2018, traf ich dort Maria Heidmann und Veronika Westmark. Und da beide einen vollen Becher in der Hand hatten, war es ihnen nicht möglich, sich schnell genug von mir in Deckung zu bringen. Aber die beiden haben auch sofort zugesagt, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über Ihren Weg zu Sai Baba zu erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Maria, liebe Veronika, ich freue mich, dass ihr meinem Mikrofonaufruf so spontan gefolgt seid. Ich fange einfach mal mit dir an, Maria. Seit wann kennst du Sai Baba?
Es war 2002. Ich bin zu einer Meditation nach Lippstadt gefahren. Die Frau hieß Elfi. Und die kam gerade von Indien zurück und erzählte von Baba, vom Ashram. Und wir kriegten ganz große Ohren und dachten, wow, da müssen wir auch hin.
Was hat sie denn erzählt?
Sie hat erzählt, dass Baba ja unglaublich hohe Schwingungen hat, dass dieser Ashram also wie elektrischer Strom ist, wenn man da ist, und ja, dass seine Persönlichkeit sie tief berührt hat. Und wir haben sofort gespürt, dass sie wirklich berührt war. Und wir haben an dem gleichen Abend noch besprochen, ob wir nicht zu viert auch dahin fahren. Wir wussten nichts. Wir wussten nichts von Indien, wir wussten nichts von Baba. Dann hat sie uns noch eine Adresse vermittelt in Bangalore von einem Kinderheim. Und eine Kontaktperson sitzt in Bielefeld. Und über ihn haben wir dann gebucht und waren, ich glaube, es war im Januar, und wir sind im April, ich war Lehrerin zu der Zeit, sind wir im April losgefahren, wir vier. Völlig unerfahren, unwissend.
In die Hitze hier im April, wunderbar.
Es war so heiß, wir haben so geschwitzt. Dann sind wir in Bangalore gelandet und wurden dann von dem Leiter des Kinderheims abgeholt. Der hat uns auch eine Wohnung besorgt und sind wir eingeladen worden, haben das erste Mal auf der Erde gesessen, haben mit den Händen Indisch gegessen. Es war super scharf für uns, aber wir haben es tapfer gegessen.
Bei meinen ersten Fingerversuchen fiel erstmal die Hälfte des Essens daneben. Und die indischen Frauen in der Südkantine haben sich über mich kaputt gelacht. Ich stand unter ständiger Beobachtung.
Ja, das ging noch, aber kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und dann sind wir erstmal am nächsten Tag losgegangen und haben uns erstmal indische Kleidung nähen lassen. Also wir waren den ganzen Tag in Bangalore und haben Stoffe ausgesucht und haben uns was nähen lassen, haben großen Spaß gehabt und haben dann am übernächsten Tag das Kinderheim besucht und sind seitdem Spender für das Kinderheim. Ich weiß nicht, ob alle noch, auf jeden Fall ich. Und dann hat uns jemand von dort aus hier zum Ashram gebracht, in den Ashram gefahren, 2002. Und wir hatten zwei Zimmer, da war eine Zwischentür dazwischen. Dann haben wir praktisch alle Betten in ein Zimmer gepackt und haben in einem anderen Zimmer, wir sind alles energetisch arbeitende Frauen, wir machen Aufstellungen und alles Mögliche und haben dann mit uns gearbeitet, meditiert, aufgestellt. Also es war eine wunderbare Zeit. Und was ganz anders war als heute, wir sind um 6 aufgestanden und haben uns angeleint, aber wir haben gesessen. Wir haben auf kleinen Kissen in riesen Lines gesessen, ich würde sagen ab 17:45, um ganz nah bei Baba zu sein, wenn er reinkam. Und das Naheste, was ich geschafft habe, war 3 Reihen an seinen Füßen vorbei sozusagen. Also ich war in der 3. Reihe und er ging an mir vorbei. Ich habe ihn noch gehend erlebt. Ich habe niemals in seine Augen schauen können, also er hat mich nicht angeschaut. Ich habe auch nie ein Interview gehabt mit ihm, was ich aber auch nicht angestrebt habe. Das Interview war für mich irgendwie nicht wichtig. Ich habe von Anfang an mich vor ein Bild gesetzt von ihm. Heute ist es das Große auf der rechten Seite. Da kann ich mich hinsetzen und ich kann ihm Fragen stellen und ich bekomme Antworten. Ich bin immer tief berührt, jedes Mal, wenn ich da bin. Das war damals auch schon so. Ich musste immer weinen, wenn er kam. Also dieses Berührtsein, das habe ich jeden Tag, auch heute noch. Ich bin dann so etwa 10-mal hier gewesen. Ich habe immer noch dieses tiefe Berührtsein. Also bis auf ganz tiefer Ebene und ein tiefes Gefühl von Glücklichsein, wenn ich hier bin. Glücklichsein in mir. Mich fragen meine Freunde in Deutschland, was willst du da in Indien? Und ich kann es nie erklären. Ich sage immer, ich habe keine Worte für das Gefühl. Es ist etwas, was man nur versteht, wenn man selber da ist. Man kann es nicht erzählen. Ich zumindest nicht. Es gibt kein Wort. Oder ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich bin immer sehr glücklich hier. Obwohl ich auch manchmal weine, aber es ist auch nicht schlimm.
Man kann ja vor Glück weinen.
Ja, genau, berührt sein. Ich glaube, ich weine sehr oft vor berührt sein. Und wenn man mich anfragt, mein Gott, das ist doch nicht sauber da, oder das interessiert mich alles nicht. Das blende ich irgendwie aus. Das ist nicht wichtig für mich. Also, und was auch noch interessant ist, ich habe mir oft vorgenommen, dass ich von Puttaparthi noch nach Goa fliege, um mal ans Meer zu kommen. Aber wenn ich erst hier bin, komme ich nicht mehr weg. Es ist wie ein Magnet. Ich kann da nicht mehr weg, bis ich nach Hause fahre. Und jedes Mal bin ich voller Dankbarkeit, dass ich hier sein darf. Und ja, ich habe ein wirklich ganz tiefes Glücksgefühl, was ich zu Hause auch hin und wieder habe. Aber die Intensität ist hier schon sehr schön, sehr intensiv.
wollte noch mal einen Schritt zurück. Jetzt, als du das erste Mal Barber gesehen hast, du hattest ja nur von ihm gehört. Was war das für ein Gefühl? Er kommt da, er kam ja noch diese wunderbare Musik damals, oder?
Ja, die Musik. Ich musste weinen. Also ich habe geweint. Auch das konnte ich nicht beschreiben. Ich habe geweint und ich habe immer versucht, dass ich einen Blick von ihm erhaschen kann, aber das ist mir nie geglückt. Ich habe es nicht bekommen, was auch nicht schlimm war. Es war auch so ein tiefes Gefühl, ganz tief. Und dann habe ich ihn erlebt, wie er im Rollstuhl reingefahren wurde und ganz zum Schluss, wie er mit dem Auto fuhr. Ja. Und dann bin ich einige Jahre nicht da gewesen, also 4 Jahre nicht. Und jetzt komme ich mit meiner Freundin Veronika und es ist einfach total schön, wieder hier zu sein. Das ist wie nach Hause kommen, immer wieder.
Er ist ja jetzt nicht mehr da. Wie ist das?
Ich war sehr erstaunt, als ich letztes Jahr das erste Mal kam, nachdem er nicht mehr da ist. Ich kann gar nicht fühlen, dass er nicht da ist. Er kommt zwar nicht mehr rein, aber die Nähe ist wie immer. Die Intensität ist wie immer, die Energie ist wie immer. Ich habe energetisch nicht bemerkt, dass es ihn nicht gibt. Und ich denke auch, es gibt ihn. Er ist ja noch da. Also für mich ist er noch da. Nur sein Körper ist nicht da. Aber die Energien sind nach wie vor so hoch. Und es ist nach wie vor einfach wunderbar hier, ne? Für mich.
Was ist Barber für dich?
Jemand, der mich tief berührt. Jemand, der mir Informationen gibt, die auf tiefer Ebene wirken und die mich befreien von alten, sag ich mal, Verstrickungen. Ich bekomme von ihm Informationen zu mir. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, ist das für mich ein Stück auch wie eine Therapie, eine Eigentherapie sozusagen. Ein Stück befreiter zu sein und leichter im Leben zu stehen.
Darf ich dich fragen, worin diese Eigentherapie bestand? Hatte das was mit den Folgen von Barbers Lehren oder seinen Werten zu tun? Du bist ja Lehrerin und das ist heutzutage ja nicht so leicht, seine Schüler zu zähmen. Wie gehst du mit ihnen um?
Liebevoll, ich liebe meine Schüler, aber ich bin auf der anderen Seite sehr streng. Ich habe ganz klare Regeln, also es gibt eine klare Ansage, aber wenn du mich nach moralischen Regeln fragst, für mich ist Achtsamkeit eine sehr bedeutsame Regel, dass ich die Menschen so annehme, wie sie sind. Und ich habe, das Glück, dass ich in jedem etwas sehe, was schön ist. Auch in dem Lümmel, der meinen Unterricht stört, kann ich sehen, was er kann. Und das hole ich in ihm raus. Und deswegen habe ich meinen Beruf so geliebt. Ich habe ihn wirklich sehr geliebt. Ich bin jetzt Rentnerin. Auch schön, jeden Tag Sonntag sozusagen. Ich reise ganz viel. Aber nochmal zurück zu den Werten. Also für mich ist liebevolles Annehmen sehr wichtig, liebevolles Abgrenzen und Achtsamkeit dem anderen gegenüber in seinem So-Sein. Ich weiß nämlich nie, was sein Seelenplan ist. Ich versuche nicht zu urteilen, was aber nicht leicht ist. Es ist schwer, weil es immer wieder so rausrutscht. Aber es ist ganz wichtig für mich, nicht zu urteilen.
Wie sehr dich deine Schüler lieben, das habe ich vorhin mitbekommen, als du die Geschichte erzählt hast von dem Jungen, der dich hier in Puttaparthi angerufen hat.
Ja, ein Schüler von mir, ein ausländischer Schüler, der damals sehr schwierig war, den ich aber von Anfang an sehr gut mochte. Ich habe ihn begleitet auf seinem Lebensweg und er hatte eine Schlägerei, hatte auch eine Messerstecherei und ist dann geflohen und rief mich an, was soll ich machen, Frau Heidmann? Ich habe gesagt, ich bin in Indien, ich kann dir nicht helfen, ich kann dir keine Obhut geben. Ich sage, geh zur Polizei, du kannst nicht fliehen in Deutschland. Du geh hin und sag, was gewesen ist. Ja, fand ich ganz interessant. Aber ich mag ihn auch. Und es gibt eine Menge Schüler, ich war also über 40 Jahre Lehrerin, mit denen ich heute noch eng verbunden bin, die ich richtig auch geliebt habe.
Ist ja toll, dass er dich angerufen hat und nicht seine Eltern.
Ja. Ja, ich habe ihm oft Hilfe gegeben in Situationen, wo vielleicht seine Eltern ja anders reagiert hätten, sage ich mal.
Vielleicht auch selbst hier in Deutschland davon überfordert waren.
Ja, und er weiß, dass ich es nicht verurteile. Nicht mal, wenn er eine Schlägerei hat. Ich nehme ihn an.
Obwohl du Swami ja, wie du berichtet hast, physisch nie so wirklich nahe gekommen bist, er dir aber ganz gewiss immer nah war, hast du vielleicht trotzdem ein Erlebnis aus dem Ashram zu berichten, das du nie im Leben vergessen wirst?
Nein, ich könnte sagen, ich habe kein Erlebnis, wo man sagt, wow, das habe ich nicht. Das habe ich nicht, nein.
Na okay, dann vielleicht was Nettes, Tierisches. Da weiß ich, dass es was zu erzählen gibt.
Ja, wir vier hatten natürlich Plätzchen aus Deutschland mitgebracht und nachts hat jemand unsere Plätzchen angebissen und zwar an verschiedenen Stellen verschiedene Plätzchen und dann haben wir gedacht, das müssen Affen sein, die können aber gar nicht rein, nein. Und dann sagt jemand, das muss eine Maus sein, die kommt bestimmt unter der Tür her. Ich sage, das kann nicht sein, so platt kann die Maus nicht sein. Und dann am nächsten Tag waren wir früh auf, da kommt wirklich die Maus unter der Tür hergeschoben. Also nicht so platt wie ein Blatt Papier, aber ganz schön platt und wollte unsere Plätzchen gehen. Und wir haben so gelacht, dass sie wirklich sich so platt machen konnte. Wir hätten es nicht gedacht, aber wir haben es selbst gesehen.
Also sie ist auch wieder raus, sie hat nicht bei euch wohnen wollen.
Nein, sie wollte nicht bei uns wohnen, sie ist auch wieder rausgegangen. Aber wir hatten noch Mitbewohner, wir hatten also, wie heißt die noch, in der Dusche hatten wir Asseln, heißen die, nee, Asseln nicht, wie heißen die, Kakerlaken. Kakerlaken und an den Fenstern waren halt viele Affen. Und da gibt es noch eine Geschichte, die auch nett ist. Eine von uns hieß Anne, das war so eine relativ starke Frau, große starke Frau und wir wollten am letzten Tag Bananen kaufen für die Rückfahrt. Und sie hatte eine ganze Tasche voll Bananen. Und ich sage noch, nimm die Bananen hoch, Anne, die Affen kommen. Die sollen mal in meine Tüte gehen, dachte sie. Und da kommen die Affen, springen auf ihre Tüte und sie dreht die Tüte, ihr geht von meiner Tüte runter. Und ich sage, lass die Tüte los, die beißen dich gleich. Mach ich nicht, sagt sie. Und dann hat sie aber doch. Die Affen waren so heftig, dann hat sie die Tüte doch fallen lassen und innerhalb von einer halben Minute war keine Banane mehr da. Selbst die starke Anne musste sich den Affen ergeben. Und da habe ich noch eine Geschichte. Ich hatte Deutscharbeiten mitgenommen nach Indien mit gelben Umschlägen. Und ich hatte mich oben an den Wunschbaum hingesetzt und habe Deutscharbeiten korrigiert. Und da wollten die Affen auch unbedingt diese gelben Umschläge haben. Also immer wieder kamen sie und tippten an meinen Umschlägen. Und da habe ich gedacht, ihr könnt mir die nicht klauen. Das sind Deutscharbeiten. Die muss ich wieder mit nach Hause nehmen. Habe ich auch geschafft. Ich habe die Arbeiten korrigiert. Aber die Affen haben mir oft zugeschaut aufgrund der gelben Umschläge. Die haben sie sehr interessiert. Ja.
Hat das Gelb Sie vielleicht an Bananen erinnert?
Oder? Ich weiß es nicht, was Sie hatten. Die waren ganz verrückt auf diese Umschläge. Also Sie haben Gott sei Dank keinen geklaut. Stell dir vor, ich hätte in Deutschland gesagt, leider ist deine Deutscharbeit weggekommen. Sie hatten Affe in Indien geklaut. Hätte mir keiner geglaubt.
Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du jetzt ja Rentnerin bist und viel auf Reisen. Reist du auch weiterhin in Indien?
Ja, ich bin nach Delhi geflogen und habe mir im Internet einen Taxifahrer engagiert. Also du hast von Deutschland aus einen Taxifahrer klar gemacht für 3 Wochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Route weiß, dass ich nur jemanden brauche, der mich fährt. Und dann bin ich von Delhi nach Kullu geflogen und der hat mich von Kullu abgeholt.
Wo ist Kullu?
Kullu ist ein Stück zum Himalaya hin. Und dann bin ich mit diesem Taxifahrer 3 Wochen lang nach meinem Plan, ich habe mich vorher informiert, habe genau gewusst, wo ich hin wollte, hat er mich gefahren, das hat er toll gemacht und er wusste auch noch Sehenswürdigkeiten, die nicht in den Reiseführern stehen. Und es war eine tolle Fahrt, eine unvergessene Fahrt, muss ich sagen.
Richtig. Aber du bist aber mutig, ne? Einfach zu sagen, ich nehme mir dann einen Taxifahrer und der fährt mich in so einem fremden Land.
Ich habe komischerweise in Indien nie Angst. Ich habe Angst im Osten. Ich könnte nicht nach Russland fahren alleine. Aber in Indien habe ich keine Angst. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe hier schon gelebt. Ich mag Indien einfach total gerne. Und der Himalaya ist ein wunderbares Gebiet. Ne? Ganz wunderschön.
Ja. Wie hattest du diesen Ort geplant? Hattest du von ihm gehört oder ging das nur übers Internet?
Nee, ich hatte eine Bekannte, die auch dahin gereist ist. Und die hat erzählt von McLaurin-Gard, von Dharamsala, wo Dalai Lama lebt. Und da bin ich auch gewesen. Und einfach, das sind Orte mit einer ganz hohen Energie. Und auch die Berge haben einfach eine tolle Energie. Und da gibt es dann, ich weiß nicht mehr den Namen eines Flusses, der hat mich bestimmt über 1500 Kilometer begleitet. Immer wieder war dieser Fluss da. Das ist einfach wunderbar da. Und es war ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das zu machen. Und Indien ist ein Land, in dem ich keine Angst habe. Aber ich kann es nicht begründen.
Thank you.
So, Veronika, Platzwechsel. Jetzt du.
Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll.
Das kriegen wir schon hin. Die ganz einfache Frage nach deinem Weg zu Sai Baba.
Das war von einer Freundin, die davon erzählte. Aber es hat mich in dem Moment gar nicht so angesprochen. Und sie sagte, ja, sie wollte nächstes Jahr wieder dahin fahren.
Das war wann?
Das war in 2007 sind wir gefahren. Das war Januar, das war 2006. Und dann habe ich, wie ohne zu überlegen, ich komme mit. Warum, wieso, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich komme mit. Ja, dann, okay. Dann meine Freundin, die ist auch so eine kleine Organisation. Ach, dann, nachher waren wir 4 Personen, 3 Frauen, 1 Mann. Und haben daraus dann noch eine Rundreise gemacht und wollten 4 Tage dann hier bleiben. Ne? Okay, wir sind gestartet, ganz tolle Erinnerungen. Wir waren in Chennai, sind, glaube ich, von hier in Chennai gelandet. Von da aus haben wir noch eine Hochzeit hier in Indien erlebt. Und von da sind wir dann auf den Bahnhof am nächsten Tag gekommen. Und ich habe gedacht, es ist niemals 2007. Das muss 1940 sein oder so. Also ich habe gedacht, ich bin da echt in einer anderen Welt. Und wir hatten dann einen Zugwaggon. Also wir konnten nachts das abklappen, damit wir liegen konnten. Weil wir sind nachts gefahren. Wir haben die Zeit genutzt. Das sind 8 Stunden gewesen. Ich meine, Chennai bis Bangalore. Naja, auf jeden Fall werde ich nie vergessen, wo ich darauf sage, das ist aus diesem Film 1940 oder so, ne? Naja, und dann haben wir da auch bei einer Familie, es war so alles offen, aber wir hatten so ein Klappbett jeder. Und da war eine Familie, die hatte so eine Bedienstete, die musste auf dem Boden schlafen. Und meine Freundin, die war am Frieren, das war noch so ein zartes, junges Mädchen, ne? Die war noch keine 20, die hat ihr dann noch so eine Decke von uns gegeben, damit sie nicht friert. Und das hat man sie nachher ausgeschimpft für, dass sie die Decke angenommen hat. Ne? Und das hat mich dann auch sehr berührt. Es kommt das erst so früh wieder, wenn ich das so erzähle. Ne?
Sieh mal, geht doch.
Naja, auf jeden Fall sind wir sind dann sehr herzlich in Bangalore abgeholt worden. Sehr, die Inder sind ja unheimlich herzlich und freundlich und sind dann hier hingefahren worden. Und sind auch im Ashram, sind wir rangefahren und haben hier auch 4 Tage übernächtigt. So, und dann nächsten Morgen, bis wir alles so organisiert haben, am nächsten Morgen ging es dann im Darshan. Und ich, na gut, was mich da jetzt wohl erwartet, ne? Ich habe, wie gesagt, nur den Namen gehört, das zog mich nicht hin. Wie gesagt, wir sind morgens nicht angeleint, weil wegen der frühen Aufstehen und Ankommen und Umstellung.
Ja, der Jetlag, ne?
Ja, denke ich. Naja, wir haben gesagt, komm, wir gehen ganz normal rein und haben dementsprechend hinten gesessen. Wir hatten diese westlichen Klappstühlchen mit den Polster, die haben uns gleich geholt und haben gewartet und gewartet und gewartet. Wir waren ja 3 Frauen und die eine Frau, die sagte irgendwann, ich habe keine Lust mehr, sie ist weggegangen, aus dem Darshan raus. Und ich saß mit meiner anderen Freundin weiter da und auf einmal kommt er rein. Und Ich habe keine Worte dafür, das hat mich so geflasht. Das war wie so 1000 Sterne, die um mich anspickten und bestrahlten und wieder nicht. Und ich habe da nur noch gesessen und die Tränen liefen laut los und sie liefen und liefen. Ich war wie traumatisiert, würde ich sagen.
Das merke ich dir jetzt auch noch an, du fängst schon wieder an zu weinen.
Ja, genau, das berührt mich gerade.
Und ich auch.
Und dann ging er seinen Weg entlang, also der ist also nicht auch, doch ein Stück des Weges, aber er ist nie so nah gewesen, wie manche andere ihn erlebt haben, aber für mich war. Und dann, als er dann da gesessen hat, ich habe nur da noch gesessen, wie traumatisiert. Und nach dem Darshan, wir sind raus zu unseren Schuhen und dann kam diese andere Frau, die nur am Plappern war, weil sie hatte das ja nicht miterlebt, sie ist ja vorher rausgegangen. Und ich konnte diese Stimme nicht aushalten, ich konnte sie nicht ertragen. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich muss hier weg und habe mich in diesen kleinen Park an dieser...
den Jesus Park da?
Ist das dieser hier vorne, der an der Kokosnuss, an diesem Park, dieser kleine ist das hier. Die, wo jetzt hier die Kokosnuss ist, da ist so ein ganz kleiner Mini-Park. Also ein Park kann man gar nicht sagen, eine Grünanlage.
So,
Grünanlage. Genau. Und dann habe ich da 2 Stunden gesessen und das erstmal verinnerlicht, weil ich konnte es nicht. Es war etwas, was ich noch nie in meinem Leben erfahren habe. Und trotzdem kam mir dieses Gefühl total bekannt vor, als ob wir irgendwo zu Hause ankommen. Irgendwo da, wo ich die ganze Zeit, wo ich nach gesucht habe. Für mich war immer das Leben bestand daraus, oder meine Erfahrung, dass ich immer auf dem Weg war, immer irgendwie nie ankam. Und hier war irgendwas, ich finde da kaum Worte für, das ist ein Gefühl, da ging diese Klappe auf, diese Herzöffnung und die war nur noch auf. Da floss nur noch Liebe. Und das kenne ich nicht aus Deutschland, so nicht. Ich habe da nur gesessen, die Tränen liefen, ich wollte sie auch nicht stoppen, ging auch nicht. Ich wollte mit keinem reden, habe das erstmal sacken lassen. Nur nach 2 Stunden ging es dann, dass ich wieder mit ihm reden konnte. Ja, und dann bin ich jeden Tag da rein. Ach so, ich kann mich daran erinnern, dann bin ich in der Kantine, in Westkantine gegangen und diese Bilder von ihm, alle strahlten mich an, alle guckten mich an, so in dem Sinne. Na, Veronika, hast du das Gefühl bekommen? Das war wunderbar. Und die nächsten Tage liefen ähnlich ab. Nicht in dieser Intensität für das erste Mal, aber dieses Gefühl war weiterhin da. Und wir wollten ja nur 4 Tage bleiben, sind wir auch. Und ich habe mich ins Auto gesetzt, wir sind zurück nach Bangalore, um weiterzureisen nach Kerala. Ich habe geheult, ich wollte hier nicht weg. Ich habe nur im Auto gesessen, geheult. Es ging nichts mehr, gar nichts mehr. Habe dann meine Indienreise beendet. Bin noch berufstätig. In einer großen Firma bin ich in der Personalabrechnung tätig. Und ich kann also, wenn dann 3 Wochen machen, also waren 2,5 Wochen waren wir hier, höchstens 3 Wochen. Und ja, sind wir nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt zu meiner Freundin, ich sage, komm, ich muss nächstes Jahr wieder hin, aber nicht in der Gruppe, sondern wir beiden alleine. Ne? Ja, okay. Und dann haben wir das aber so gemacht, dass wir nicht im Ashram übernachtet haben, sondern in so einem indischen Bereich, wo Inder lebten. Fand ich auch sehr toll. Und dann bin ich jeden Morgen in den Dashram reingegangen. Und ich habe ihn noch, meine 2007 habe ich ihn gehen noch gesehen. 2008 habe ich ihn auf so einem Wägelchen fahren sehen. Ich meine, das wäre so, so habe ich das in Erinnerung. Und dann, ich dann 2008 da wieder rein. Und er kam nicht. Nichts, an diesem Morgen kam er nicht. So, Mist. Okay, dann morgen. Dann bin ich nächsten Morgen rein. Kam er wieder nicht. Und die Bilder in der Kantine, die schauten mich auch nicht an. Ich denke, was ist denn jetzt los? Dieses schöne Gefühl, was ich so erlebt hatte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, okay, wenn du dich nicht zeigen willst, dann verbinde ich mich so mit dir oder wie. Habe an diesen Dingen vielleicht einfach nur die Erwartung zu hoch gewesen in dem Moment. Auf jeden Fall, in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, dann nehme ich nur deine Energie auf. In dem Moment war er wieder da, kam er wieder rein. Ich sage, gut, ist das was vielleicht mit loslassen oder festhalten, wie auch immer zu tun. Also, wir waren ja 2,5 Wochen hier und das habe ich dann immer wieder jeden Morgen da rein. Nachmittags immer mal so, wie ich, nicht Lust kann man jetzt nicht sagen, aber ich hatte mal eine Massage oder ich habe mich mal mit Freunden getroffen. Nachmittags nicht so regelmäßig, immer morgens schon. Also ich war ja 2007 und 2008 war ich hier, dann bin ich 10 Jahre nicht hier gewesen. Und 2016 hörte ich sein Rufen wieder, dass ich kommen soll. Und 2017, Januar 2017, also letztes Jahr, sind wir beiden hier wieder hingefahren. Also wir das erste Mal.
Wie hat er gerufen? Im Traum oder was auch immer?
Ich habe ich habe keine Stimme gehört, ich habe immer ein gefühltes Rufen, sage ich immer. Also ich habe das gefühlt mehr. Also ich habe die Stimme nicht gehört. Ich habe immer wieder, ich muss kommen, ich soll kommen.
Er hat die Angel nach dir ausgeschmissen.
Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall bin ich letztes Jahr da gewesen und als ich, wir sind ja nachts angekommen, morgens haben wir erst ausgeschlafen, das haben wir den Dasha nicht geschafft. Und dann sind wir irgendwie um 11, was weiß ich nicht. Ich stehe, wie gesagt, vor dem Tempel nur. Also gehe in den Ashram rein, stehe nur vom Tempel. Und die Tränen laufen wieder, wie vor 10 Jahren. Auch dieses Jahr war es genau, ich stand da wieder vor und sie liefen und liefen. Da merke ich, wie er da hier so die Klappe vom Herzen eigentlich aufmacht. Und dann im letzten Jahr, genau, ich bin auch jemand, der immer guckt und Kontakte sucht und auch Informationen aufnimmt. Und davon habe ich dann auch gehört, dass man morgens, wusste jetzt den Namen nicht,
Das Omkar-Singen. Oh. Muss aber ganz früh aufstehen, ist noch kalt.
Das habe ich dann letztes Jahr auch gemacht. Wir hatten beinahe den Wecker nicht gehört, haben wir ausgemacht, so im Unterbewusstsein. Aber Maria hatte mich dann wieder geweckt, wie er dann dahin. Boah, und wir haben immer gebeten, dass wir auch reinkommen. Das war zu der Zeit im letzten Jahr, wo die Chinesen da waren, der Jahreswechsel, war voll. Aber wir haben es geschafft. Maria hatte den letzten Platz gekriegt, war alles super. Und dann haben wir da gesessen und die ist umgesungen, boah, Hammer. Auf jeden Fall bin ich dann auch noch mit rumgegangen, was ich total toll fand.
Um den Tempel, das kennt viele ja auch nicht.
Ja, das wollte ich aber auf jeden Fall miterleben.
Also das zuerst gehen die Männer, singen die Veden und dann die Frauen gehen rum und singen Bhajans, ne?
Ja. Ich sagte, das nehme ich mit nach Hause und habe das zu Hause gemacht. 2 Wochen später habe ich meine ganze Freundin eingeladen, da hatte ich 15 Mädel alle auf dem Kissen in einem Raum und haben das mit denen das Umsingen gemacht. Und da sagten, haben auch unterschiedliche Gefühle bekommen.
Auf meinem Computer hier habe ich das morgendliche Suprabhatam. Das folgt ja auf das Umsingen. Wollen wir da mal reinhören? Weil es gibt vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die das gar nicht kennen.
Gerne, gerne. Wenn ich wieder nach Deutschland komme, warten die schon darauf, dass ich das mit denen mache.
Ne? Toll. Und damit du deinen Freundinnen vielleicht auch den Inhalt dieses Sanskrit-Textes, dieser Hymne, näher bringen kannst, soll ich da einfach mal in einer Kurzfassung erzählen, worum es darum geht?
Gerne, gerne, gerne.
Also im Osten bricht der Tag an. Die täglichen Aufgaben der Göttlichkeit, die du begonnen hast, müssen vollbracht werden. Darum erwache, o Satyasai. Erwache, o Herr von Puttaparthi. Erwache, o Herr der ganzen Welt und der gesamten Menschheit. Erwache, o barmherziger Herr, damit die Welt Glück erlangen möge. In der großen Heimstätte Prashanti Nilayam warten all diejenigen, die sich danach sehnen, dir zu dienen, auf deinen Anblick. Der strahlende Glanz der Sonne breitet sich aus und erleuchtet die Welten. Wir beten um einen wunderbaren Tagesanbruch, gesegnet durch deine Wachsamkeit. Ernsthafte Sucher der Wahrheit, die deine wunderbare Lebensgeschichte und von deinem Ruhm gehört haben, sind hierher gekommen und warten. Warten, o Sri Satyasai Bhagavan. Wir beten um einen wunderbaren Tagesanbruch, gesegnet durch deine Wachsamkeit. Möge uns der göttliche Lehrer wohlgesinnt sein. Möge uns der Spender der Weisheit wohlgesinnt sein. Möge uns der Herr, der sich in Puttaparthi manifestiert hat, wohlgesinnt sein. Möge uns Satyasai wohlgesinnt sein.
Ishwaramba Suta Shriman Purva Sandhya Pravartate Uttishta Satya Sahisha Kartavyam Deiva Manhikam Uttishtho Tishtha Partisha Uttishtha Jagadhipate Uttishtha Karuna Purna Lokamangala Siddhaye Chitravati Tata Vishala Sushanta Saudhe Tishthanti Sevaka Jana Stava Darshanartham Aditya Kanti Ranubhati Samasta Lokan Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam. गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपा सहितदर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधा स्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्ता दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् सीता सती समविशुद्धहृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुदिभिर्फणिभूषणं त्वां श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलम् गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने
Soweit also das Suprabhatam. Ich liebe diese Hymne, ganz besonders in Verbindung mit dieser wunderbaren Musik.
Ja, da gibt es so einige Lieder, auch dieses Arati, wenn das gesungen wird. Und wenn dieses Om, dann laufen mir immer die Tränen. Ne?
Was ist Baba für dich?
Ja, Baba ist... Jetzt kommt's.
Die Pause füllen wir jetzt mit ein paar Tränen.
Also eben die Frage schon gestellt, ich stand mir nicht... Ich weiß es nicht.
Alles gut.
Das ist auch, wenn ich hier durch den Ort gehe, als ich diese erste Road, Shivaratri Road, bis zum Ende 2008 gegangen bin. Ich kann es nicht aussprechen. Als ich da damals hergegangen bin und an jede, um jede Ecke geguckt habe, das kennst du ja, das kennst du ja. Und als ich an diesen Fluss kam, der zu dem Zeitpunkt ausgetrocknet war, und wo es noch nicht diese Marmorplatz gab, ne, nur das alte, da habe ich gesagt, hier warst du schon mal. Und da sind mir die Tränen gelaufen. Also ich habe hier irgendeine Verbundenheit. Ich kenne zum Teil es und trotzdem ist es mir fremd. Aber wenn du mich nach Sai Baba fragst, dann stehen mir jedes Mal die Tränen. Und ich habe das Gefühl, das hat was mit der Herzöffnung zu tun, bei mir ankommen oder zu Hause ankommen. So, zu Hause ankommen. Dieses Jahr bin ich ziemlich angeschlagen hier angekommen, also krank. Das haben wir immer, glaube ich, mal. Und da habe ich es noch nicht so intensiv gefühlt. Aber ich merke, ich muss einfach dieses Jahr mehr hier ankommen. Ich war irgendwo weit weg. Und er sagt erstmal, mach mal deinen Kopf frei. Das höre ich immer noch. Und dann ne, sage ich, gut, okay. Heute war es das erste Mal fühlender. Schöner ist falsch ausgedrückt. Also inniger das erste Mal heute. Ich sage, jetzt sind wir eine Woche hier. Und ich fühle mich einfach hier auch so ein Stück zu Hause.
Wie lange bleibt ihr noch?
Ja, jetzt bleiben wir noch eine Woche und 10 Tage sind wir noch hier.
Dann wünsche ich euch noch ganz viele schöne Erlebnisse. Danke für eure Zeit.
Gerne, danke dir, dass du uns gefragt hast.
Damit ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren heute bei Maria Heidmann und Veronika Westmark. Was mich auch immer wieder berührt, ist die Tatsache, wie Swamis Liebe sich auch heute noch bemerkbar macht. Und gerade bei solchen Devotis, die gar nicht das Glück hatten, ihn physisch noch lange erleben durften. Wenn Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Und auch noch einmal aufmerksam machen möchte ich Sie auf unseren Newsletter, den Sie jeden Freitag in einer kurzen Mail erhalten können, um darin zu erfahren, was am Sonntag live ausgestrahlt wird. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.